Hi, hier sind die Campermen, hier spricht Gerhard. Sag mal, Reinhard, mit dir sitze ich ja so gerne zusammen, weil ich weiß, du liebst Kaffee. Sag mal, du gehst doch auch mit einer Kaffeemaschine auf Reisen, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich gehe sogar mit der Kaffeemaschine ins Bett. Hallo, hier ist Reinhard. Ich freue mich, Gerd, heute wieder mit dir im Zwiegespräch.
Ich habe eine Kaffeemaschine dabei. Sowas hast du noch nicht gesehen und die möchte ich gerne mal vorstellen, weil das könnte bald in jedem Camper stehen. Garantiert.
Doch, große Worte. Ich bin sehr gespannt, was darauf folgt, mein Lieber.
Lecker, würde ich mal sagen.
Ja, lecker. Es wird sowieso heute ein bisschen lukullisch, denn wir probieren mal ein bisschen was aus und wollen mal neue Themen anbieten rund um die Gastronomie. Und ja, die Kaffeemaschine ist ein Teil davon.
Ja, und weißt du, wo man das am besten macht? Auf der einsamen Insel. Ich habe nämlich einen tollen Platz auf einer Insel und die ist ganz im Norden. Hört rein, viel Spaß.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Tut mir leid, ist mir peinlich. Es ist mir peinlich, dass dieser Jingle
muss
läuft.
Es nicht. Muss es nicht, nein.
Hallo, hier spricht Gerd und ich spreche mit Reinhard und nicht mit Henning.
Ja, und hier ist Henning und ich versuche mal Hennings Stimme so ein kleines bisschen nachzumachen. Er hat ja so ein bisschen was, wie soll ich sagen, manchmal, er hat ja so einen Säuselton auch manchmal.
Aber tiefer, ne, noch, der Henning. Noch irgendwie habe ich das Gefühl, noch tiefer.
Ja, das stimmt, manchmal noch tiefer. Ja, nein, Henning, man kann ihn einfach nicht kopieren und deswegen lasse ich das jetzt auch.
Was ich jetzt mal machen werde, und das ist geil, wenn Henning nicht da ist, was viele nicht wissen, ist, dass Henning früher auch in Hörspielen zu hören war. Und es gibt eine Folge von TKKG und wenn man mal googelt, man muss mal seinen Namen googeln, ihr findet ihn in den Shownotes. Nee, ich verlinke das einfach mal in den Shownotes und dann könnt ihr das mal googeln und dann könnt ihr das bei Spotify und Koma anhören und dann hört ihr ihn in einer ganz besonderen Rolle. Da war seine Stimme allerdings noch nicht so tief wie heute.
Jetzt, wo du es sagst, jetzt fällt es mir auch ein. Ja. Ja, Henning ist schon so ein Tausendsasser.
Tausendsasser.
Ne? Und Und TKKG, also da geht mir sowieso das Herz auf, habe ich super gern gehört.
Echt jetzt?
Habe ich geliebt.
Also Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi.
Genau. Und Timmy der Hund, das waren die fünf Freunde. Guck mal, da kriege ich. Aber hatten die nicht auch einen Hund, TKKG?
Das weiß ich nicht, ich habe die nie gehört tatsächlich. Ich weiß nur irgendwie, ich habe das früher mal gelesen als Kind, aber ich habe es nie gehört, weil ich das, war ein Drei-Fragezeichen-Mann. Ich war nicht TKKG. Ja.
Das kam bei mir witzigerweise relativ spät. Also bevor ich die drei Fragezeichen entdeckt habe, war ich fünf Freunde und TKKG mehr oder weniger zeitgleich.
Fünf Freunde, das sind wir. Julian, Dick und Jim, George und Timmy, der Hund.
Nie der Hund. So ungefähr jedenfalls.
Udo Lindenberg hat ja auch mal irgendwie, oder ich glaube, das war Udo Lindenberg, irgendwie auch so eine Fassung davon gesungen. Wir sind die fünf Freunde. Na. So, keine Ahnung.
Meinst du das? Also ich weiß nicht, ne, aber alles gut, ne? Hier ist die Nachtigall. Kommt also.
Oh Gott, wir wollten da nicht über Campen reden. Wir wollten jetzt, oh Gott, also ja, ich glaube, wir können Jörg Knör können wir vergessen. Das werden wir nie mehr.
Jetzt machen wir schlechte Stimmenimitate. Ne?
Nee, lass uns das lieber lassen. So. Ich habe ja schon in der Anmoderation gesagt, dass ich ein bisschen mit dir über Kaffee reden will, weil ich habe irgendwie, du hast mir irgendwann erzählt, dass du, wenn du weg bist, auch immer am liebsten eine kleine Kaffeemaschine, Espressomaschine dabei hast, weil du kannst auch nicht ohne. So, das sind wir, glaube ich, wirklich so, ja. Brüder im Geiste, so dass irgendwie so ein schöner Kaffee ist schon Must-have, oder?
Total. Das ist für mich das Allerwichtigste. Also da, ich würde, glaube ich, sogar eher auf ein kaltes Bier verzichten, denn auf den Kaffee.
Also ich würde sogar meine Frau zu Hause lassen, wenn ich dafür die Kaffeemaschine mitnehmen kann. Aber das hast du zum Glück nicht gesagt.
Ich muss gerade mal drauf rumdenken. Ich glaube, dann wird das nach Hause kommen unschön.
Ah ja, das vielleicht. Dann vielleicht auch lieber zusammen den Kaffee trinken. Ja. Ich hab eine Kaffeemaschine mitgebracht und zwar, ich bin noch mit dem Ford Nugget unterwegs, mit dem Festivalmobil von mir, mit dem ich dann irgendwie so ein bisschen komfortabel unterwegs war. So. Und das Geile ist ja an so einem Van, der vernünftig ausgestattet ist, dass auch eine Steckdose an Bord ist. Und wenn du dann irgendwie auf dem Campingplatz stehst, wo du eine Stromzuführung hast oder so, oder du hast einen Wechselrichter eingebaut oder sowas, dann kannst du auch mal eine vernünftige Maschine mitnehmen. Oder ja, du hast eine Powerstation, die dann auch so einen normalen Standardstecker hat, so einen Schuko-Stecker hat. Aber ich habe jetzt irgendwie eine Maschine dabei, die genau das braucht. Das heißt also nicht wie früher so einfach schön Kaffee aufgießen oder mit irgendeiner Pumpe oder was auch immer, sondern das ist ganz geil. Das ist eine Maschine, die eine Siebträger ist, ohne eine Siebträgermaschine zu sein. Und zwar heißt die Cube 4 oder Cube 4 von der Firma Nivona. Ich schicke dir das mal. Warte mal, jetzt könntest du das mit mir zusammen gucken. Wir gucken das hier im Chat hier zusammen an. Das ist nämlich ganz schön. Wir unterhalten uns ja leider nicht
wieder. Sehr gespannt.
So. Also die Nivona ist eine Firma, die schon ja auf professionelle Espressomaschinen eigentlich spezialisiert ist. Das heißt, sie machen Industriemaschinen für so Gastrobereich und was auch immer. Und die haben da irgendwann mal gesagt, so, nee, komm, lass uns doch mal eine Maschine machen, die ein bisschen kleiner ist, ein bisschen smarter ist, die trotzdem gut funktioniert und auch so einen clean Look hat. Und das finde ich ganz spannend. Das ist eine eckige Maschine. Mhm. Sieht aus wie irgendein so ein normaler, was weiß ich, Senseo-Automat oder irgendwas, wo du so Kapseln oder sowas reinmachst. Aber nee, das ist eine Maschine, die auch ganz normal mit Kaffeebohnen funktioniert. Da ist eine Kaffeemühle auch eingebaut, ein Wassertank ist drin. Und statt einem Siebträger, so einem klassischen Siebträger, haben die so einen Becher. Das ist so ein Klick-Klick, nennen die das Klick-Klick-Coffee. Das ist so ein Becher, der sieht aus wie so ein kleiner Würfelbecher, der so einen ganz witzigen und patentierten Mechanismus hat. Den hältst du oben am Rand fest. Und dann kann man den unteren Becher drehen. Mit dem Drehen wird drin das Sieb hoch und runter geschoben. So, das heißt, wenn du ihn runterdrehst und dann unter die Kaffeemühle packst, auf den Knopf drückst, kommt das Kaffeepulver da rein, packst du dann, nimmst den Becher aus dieser Halterung raus, packst ihn unter diese Brüheinheit, darunter packst du den Becher und dann, ja genau, fließt der Kaffee da durch. Jetzt kommt der Clou, um dann den Puck, der dadurch entsteht, rauszudrücken, muss man da nicht irgendwie abklopfen oder sowas, sondern du drehst den Becher einfach wieder hoch. Dann wird das wie so mit so einem Paternoster, mit so einem Fahrstuhl hochgeschoben und dann wischt man das einfach von diesem Sieb runter. Das ist total super, weil da hast du irgendwie eine wirklich saubere Geschichte. Du kannst ihn auch auf den Büroschreibtisch stellen oder sowas. Das ist wirklich, ich habe noch nie eine Espressomaschine gesehen, die weniger Dreck macht. Das ist irgendwie der Puck ist fest. Nebenbei tropft wenig raus. Das heißt, also du hast auch nicht so ein komisches Metallgitter, was dann immer wieder jeden Tag dreimal ausgeleert werden muss, weil so viel Flüssigkeit sich sammelt. Gar nicht. Der Druck, der da entsteht, ist ganz cool. Das heißt, es ist wirklich ein fester Puck, der dann daraus entsteht. Was ich aber ganz geil finde, ist, obwohl das so eine cleane Maschine ist, ist es so, dass du hast oben an der Kante, da wo jetzt auch die beiden Fächer sind für die Kaffeebohnen oder für die Wasserzufuhr, das sind so Behälter, die man, also im Wasser kannst du auch rausnehmen und so, ist so ein Touchpanel. Das heißt, kein Display oder irgendwas, keine Stellrädchen, sondern das ist so ein Touchpanel. Sobald du den Becher unter die Kaffeemühle gepackt hast, kannst du auswählen, wie viel Kaffee möchtest du haben. Also von 1 bis 5 von der Menge her, wie viel Kaffee soll da rein? Wenn du dich dafür entscheidest, so die Menge, du hast dich für die Menge entschieden, nimmst den Becher raus, packst du unter die Brüheinheit, drückst, schiebst du einen Hebel runter, wo dann auch dadurch der Kaffee zu so einem Puck gepresst wird, dann kannst du entscheiden, wie viel Wasser soll da durchfließen, welches Aroma soll da haben, das machst du einfach durch irgendwie deine Fingerberührung, tick, 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 und dann kannst du dann auf den Knopf drücken und dann kommt einfach dein Kaffee so raus, wie du ihn haben willst. Super angenehm, super bequem, vom Espresso bis zum Lungo oder vielleicht fast ein Americano, kriegst du alles hin. Hat keine Milchschaumgeschichte dabei, den ganzen Kladderadatsch hast du nicht, finde ich auch super, ich trinke eher am liebsten schwarz. Also für mich ist das einfach ein No-Brainer, das Ding dahin zu stellen. Und jetzt kommt der Clou. Ich habe jetzt das Ding eingestellt, weil die relativ klein ist und relativ leicht ist. Passt die beim Fort Nugget, da ist die Küche ja hinten und die Steckdose ist direkt an dieser Heckklappe dran. Kann ich den auf die Anrichte stellen, passt so schön in diese Ecke rein, direkt zum Fenster, so von der Kante des Türholms am Fenster, passt die wunderbar darunter und ich kann dann einfach meinen Kaffee machen und habe dann einen fantastischen Kaffee, kann jedem einen Espresso anbieten, ohne Dreck, ohne Scherereien, muss jetzt nicht so romantieren, muss jetzt auch nicht diesen fancy Kaffeekocher machen, könnte ich, habe lange als Barista gearbeitet, aber will ich gar nicht, sondern ich kann den einfach einen geilen, coolen, sehr leckeren Kaffee anbieten. Dauert ein bisschen, weil diese Brüheinheit eben halt auch tatsächlich so das Wasser so dosiert von der Menge her abgibt, aber es ist tatsächlich ein wirklich fantastischer Kaffee, wenig Dreck. Der Preis ist irgendwie so ein bisschen höher, das heißt, man hat dann irgendwie ja, so um die 400, 500 Euro, je nachdem, wo du es kaufst, im Internet irgendwie diese Maschine. Aber ich habe die jetzt ein bisschen länger im Gebrauch und ich musste jetzt nach ungefähr, ich würde mal schätzen, 150 Kaffees, musste ich mal so eine Entkalkung vornehmen und eine Grundreinigung vornehmen. Und jetzt läuft es erstmal wieder durch. Ist ein Filter dabei, dass man irgendwie das Wasser ein bisschen filtern kann und so. Es sind Reinigungstabletten dabei. Ist alles sozusagen, um die dann auch lange in Schuss zu halten. Funktioniert super. Ich bin totaler Fan von dieser Maschine. Also das ist tatsächlich mein Daily Driver und die kann man eben halt auch gut mitnehmen. Und könnte man auch im Wohnwagen platzieren oder im größeren Camper. Ich finde Zelt, glaube ich, ist Quatsch. Aber wenn man die Möglichkeit hat, so ein bisschen Platz hat und ein bisschen irgendwie auch Strom hat, ist das für mich, glaube ich, die Maschine der Wahl. Ich habe keinen Bock auf so Pads und diese ganzen komischen Nespresso-Sachen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Denn ich, wenn ich unterwegs bin, suche immer Röstereien, die einen schönen Kaffee haben. Und das ist natürlich toll, weil ich dann einfach meine Kaffeebohnen da reinpacken kann, die ich irgendwie unterwegs gekauft habe von so ganz Spezialisten oder sowas. Und das können ja kleine Portionen sein. Und ja, saubere Sache. Ich habe Bilder davon gemacht, Videos davon gemacht und ich packe die mal bei Instagram rein, dann kann man sich das anschauen. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes, dann kann man sich das auch mal anklicken. Aber am besten einfach mal ausprobieren und irgendwie einen Händler finden, der das irgendwie vielleicht auch als Testgerät irgendwo stehen hat, dass man sich einfach mal einen Kaffee ziehen kann. Und das, was ich gesagt habe, eben eingangs so nie wieder was anderes. Also wenn man das einmal genutzt hat, regelmäßig genutzt hat, gerade unterwegs, mit wenig Hassel, mit wenig Aufwand, einen richtig geilen Kaffee zu machen, ohne diesen Verpackungsmüll zu produzieren, also von diesen ganzen Pads und so, ist das wirklich eine tolle Sache. Was hast du?
Ja, ich habe mir das hier parallel schon mal angeguckt. Ich finde es jetzt von der Ästhetik schon auch sehr ansprechend und schön so ganz schlicht und reduziert und wirkt auch sehr hochwertig. Also spricht mich grundsätzlich an. Ich bin neugierig, möchte ich sagen. Mindestens neugierig. Eher offen, mal selbst auszuprobieren. Ich finde das Konzept auch ganz cool.
Es ist natürlich jetzt dieses ganz analoge, dieses manuelle ist ein bisschen weg. Ne? Das heißt, es ist eine Mischung zwischen Vollautomat und irgendwie so ein bisschen Siebträger. Das ist schon so eine Mischung. Man muss zwar noch seine Handgriffe machen, aber viel Knopfdruckarbeit ist da eigentlich. Mhm. Liegt dir das oder bist du schon der ganz manuelle Typ? Magst du schon lieber, glaube ich, mit deiner Espressomaschine richtig arbeiten, oder?
Grundsätzlich ja, aber ich bin auch nicht, also das für mich zählen tatsächlich so Prioritäten wie Kompaktheit, es muss relativ simpel sein und schlussendlich, das ist das Allerwichtigste, muss schmecken. Also, ne, und okay. Da habe ich dann das, wenn ich merke, das passt, dann bin ich auch, kann ich auch mit dem einen oder anderen digitalen Feature, wo ich meine, das ist eigentlich überflüssig, aber wenn das nachher sich im Geschmack auszahlt, sag ich, muss man haben, muss man machen.
Also was ich mag, ist dann tatsächlich, dass man das so ein bisschen nach seinen Wünschen machen kann. Also dass du eben, wenn du jetzt das manuell machst, dann musst du irgendwie wissen, wie viel Kaffee packe ich dann rein. Pulver machst du es irgendwie so und so. Und hier hast du 5 Stufen. Du hast die Temperaturwahl, du hast irgendwie die Wassermengewahl und nochmal so eine Intensität, wie lange und wie schnell läuft das Wasser durch. Also die ganzen Sachen kannst du alle einstellen. Von daher, also gerade wenn wir beide jetzt einen Kaffee trinken, wir müssen nicht den gleichen Kaffee mögen. Wir können uns das ganz individuell einstellen. Das Einzige, was ich doof finde, dass man das nicht irgendwie speichern kann. Ich kann nicht auf den Knopf drücken, Kaffee für Reinhard, Kaffee für Gerd. Ich muss es jedes Mal...
Neu austarieren.
Ja, das ist ein bisschen doof. Aber so ein super, super Gerät. Ich bin ein totaler Fan. Vor allem die Sauberkeit finde ich so geil. Ich habe das so oft. Du hängst ja mit dem Siebträger und machst so und klopfst da aus, geht immer was daneben, überleckt es irgendwo, musst immer wegwischen, hast überall. Ach. Ich finde das geil vom Prozedere, ne? Aber ich, dieses Reinigen machen, das hat man nämlich meistens nicht auf dem Schirm. So.
Ja. Ich bin mal auch so, mich würde mal interessieren, wie robust die auch tatsächlich ist, ne? Auch wenn ich da an der Seite so diesen Hebel sehe. Also ich meine das jetzt wirklich ganz neutral, ganz unvoreingenommen, ne? Nach, keine Ahnung, 1000 Vorgängen, ob dann auch dieser Hebel da immer noch so stabil ist, das kannst du besser sagen.
Ja, also ich weiß nicht, du bist ja quasi der Arnold Schwarzenegger unter uns Podcastern. Du hast wahrscheinlich nach 3-mal den Hebel in der Hand. Also bei mir ist es ja so, ich habe Pianistenhände. Ich bin ja sehr vorsichtig. Ich mache das ja irgendwie so ganz leicht und sutsche. Nein, ohne Quatsch. Also das ist so, dass das fühlt sich robust an, aber natürlich ist es nicht das Gleiche wie jetzt irgendwie so ein richtig guter Stahlhebel. Du musst aber auch gar nicht viel Kraft aufwenden. Und ich glaube, man gewöhnt sich da auch dran. Das heißt, dieser Hebel ist dann so, Also das ist fast so, als ob man den nur ein bisschen Schwung gibt und der geht mit. Das heißt, man fässt den schon ein bisschen vorsichtiger an. So. Und dann, ich glaube, dadurch hält das. Ich habe jetzt so, habe ich vorhin schon gesagt, so irgendwie 150, 200 Mal habe ich den bestimmt irgendwie mit dem Kaffee rausgezogen und das fühlt sich an wie beim ersten Mal. Also das hat sich noch kein Verschleiß eingestellt.
Ja. Also was mir, ich auch parallel hier in diesem kleinen Image-Video, was ja da auf der Seite läuft, was mir da ganz besonders gefällt, ist diese Espresso-Tasse, wo ich jetzt schon sage, die muss ich unbedingt haben in diesem, mit diesem grün-türkisen Doppelrand da. Die macht mich gerade richtig. Richtig bisschen wuschig.
Sag mal, wollen wir mal einen Töpferkurs machen, du und ich? Sodass wir dann immer so
unbedingt. die haben schon Wert auf Ästhetik auch gelegt. Das haben sie schon alles gut gemacht, das ganze Setup. Das merkt man schon. Also kriegt richtig wässrigen Mund. Ne? Man möchte sofort irgendwie.
Ist doch auch so. Weißt du, das ist ja nicht nur das Essen oder das Trinken, sondern es muss ja auch irgendwie richtig dargereicht werden. Die Tasse muss stimmen, der Teller muss stimmen, es muss auch irgendwie alles stimmen, oder nicht? Also ist es nicht so ein bisschen?
Absolut, ja. Das Auge isst und trinkt mit.
Apropos Essen, sag mal, du hattest ja auch erzählt, dass du ein bisschen was irgendwie über was hast du gesagt, Lucullus reden wolltest.
Ach, Lucullus, ja, so, ja. Ne? Hatte ich dieses Fremdwort tatsächlich
hast hier reingeworfen? Hast du gemacht. Also ich habe mich gewundert, dass ich es erkannt habe, aber immerhin. So. Ich meine, ich kann Lucullus, das ist auf dem Kiez, gibt es so einen Imbiss, der, glaube ich, so heißt. Aber
ja, neben dem Klo. Eisdiele, die
neben dem Klo.
Ja, genau. Habe ich nicht kulinarisch gesagt.
Ich weiß das nicht mehr.
Naja, wie auch immer. Nein, also ich bin ja auch grundsätzlich auch so ein bisschen Hobby-kochmäßig unterwegs, sind wir, glaube ich, alle, Henning ja auch, und ich glaube, da können wir uns alle ganz gut, wie soll ich sagen, die Hand reichen, aber ich finde das auch ein spannendes Thema. Also ich finde, für mich ist Campen natürlich auch immer eine Verbindung von Kochen, also ich mag es einfach nicht, so das Einfache, das Simple, das Reduzierte, was das Campen ja häufig mit sich bringt, das gilt fürs Kochen dann während des Campings nur bedingt. Also es muss schon Klasse haben.
Aber klar, aber wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, so mit diesen One-Pot-Meals, ne? Das heißt, so draußen mit irgendeiner großen Pfanne oder sowas zu arbeiten, alles rein, alles lecker. Aber das ist ja, man ist ja auch ein bisschen begrenzt vom Platz und von den Möglichkeiten. Also das heißt, also man hat ja irgendwie gar nicht so viel, wo du dann vier Flammen zur Verfügung hast, plus noch einen Backofen, plus nochmal irgendwie einen Bräter, nochmal eine Pfanne, hier nochmal einen Topf, nur einen Spargeltopf oder was auch immer. Wie machst du das denn? Also wenn du jetzt irgendwie so, hast du so spezielle Gerichte, die du unterwegs nutzt, wo du sagst, so, das sind meine Klassiker, die ich immer unterwegs habe, oder wie machst du das?
Also klar hat man immer so ein paar Sachen, die man eh irgendwie besonders mag, so in Anführungsstrichen Leibgerichte, aber das ist, dann sagst du da tatsächlich was, das muss auch logistisch passen, ne? Also ich finde so maximal drei Flammen, eigentlich nur zwei Flammen. Also ich habe so ein Doppelflammen-Herd und dann irgendwie natürlich nochmal diesen klassischen kleinen Camper wie nennt man die? Also praktisch mit so einer kleinen Kartusche, die finde ich auch super. Aber eigentlich müsste es bei zwei Flammen, damit muss es ausreichen. Ne? Also sprich so, deswegen, ne, der Pastatopf und daneben die Pfanne, wo dann sozusagen das eigentliche Hauptgericht dann reinkommt.
Und du sagst gerade Pastatopf. Pasta ist schon wichtig, oder?
Pasta, ich liebe Pasta. Mhm. Ich liebe grundsätzlich Pasta, also auch im Alltag. Und ich liebe die italienische Küche, das ist so mein Favorite. Und ich probiere da auch selber ganz viel aus, so wo ich dann irgendwie den Eindruck habe, das sind Gewürze, das sind Zutaten, die irgendwie zusammenpassen. Und ich merke auch, ich brauche tatsächlich immer weniger Fleisch. Und es gibt so viele Sachen, ich liebe Fleisch, ich bin totaler Fleischliebhaber. Aber wenn, dann eben, dann muss es richtig gut sein. Und also ich mag zum Beispiel auch eine Salsiccia. Ich mache mal manchmal also eine Bolognese oder eine fleischlose Bolognese und sagst so, da müsst jetzt aber irgendwie so zwei, drei kleine Salsiccia vorher scharf angebraten, die müssen da noch mit rein. Sowas liebe ich. Ne? Und so ähnlich ist es jetzt momentan auch mit Fisch. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wo man hinfährt. Ne?
Ja,
wenn ich jetzt irgendwie eher, wenn ich an die See fahre, dann mag ich auch, dann ist das irgendwie so, dann stimmt das Ambiente, da sage ich, da mache ich gerne was mit Fisch. Ne?
Und angelst
wenn ich irgendwie in die Berge fahre, mache ich was mit Käse.
So. Angelst du auch? Also das heißt, wenn du jetzt irgendwo bist, so zum Beispiel an See oder an einen See oder irgendwie, was weiß ich, würdest du auch selber angeln oder kaufst du?
Nee, Warum, weiß ich nicht, gar nicht. Also, obwohl meine Frau auch so ein bisschen aus so einer Anglerfamilie kommt, die hat ganz tolle, das eigentlich auch mal so wie mir so ein bisschen schmackhaft gemacht, grundsätzlich, aber ich selber, das ist mir zu langweilig. Habe ich nie den Zugang gefunden. Nee. Ja, da gehe ich lieber auf den Markt und kaufe einen guten Fisch.
Ich bin voll bei dir. Ich habe irgendwie damals, als ich noch Fleisch und Tiere gegessen habe, so, ich bin mit einem Cousin von mir damals irgendwie schön an See und wir wollten angeln. Er zieht da ein Ding nach dem anderen raus und ich hing da so und habe da irgendwie einfach nur die Fische bespaßt, glaube ich, oder sowas, keine Ahnung. Der Idiot hat er wieder einen Haken reingehängt. Ich habe alles probiert, nichts rausgeholt. Nee, ich habe auch keine Geduld für den Mist. Also eben, dann gehe ich lieber hin und suche mir irgendwas aus und fachsimpel ohne zu können und kaufe dann irgendwas, was der mir empfiehlt und dann ist es super.
Ja. Nee, also so ist es bei mir auch. Also da bin ich dann schon einfach gestrickt auch. Mhm. So, ne? Das muss pragmatisch sein. Aber, okay, aber pragmatisch. Es muss irgendwie gut sein.
Aber pragmatisch, ja? Fisch kaufen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Fisch kaufe auf dem Campingplatz und ich habe mir dann irgendwie da was zubereitet. Im Camper Fisch zubereiten ist kein Spaß. Das heißt, man macht das eher
gar nicht.
Das heißt immer. Also grillen, kochen, braten, was machst du?
Ja, also grundsätzlich, also Fisch wird immer gebraten bei mir. Klar, grillen, wenn es sich anbietet, wenn es das gibt, wenn es eine Grillstation gibt beim Campingplatz, dann sehe ich zu, dass ich da irgendwie den Grill anwerfe. Ne? Mhm. Und wenn es das nicht gibt, dann auf jeden Fall braten. Also Fisch gekocht finde ich ganz schlimm, finde ich total zum Abgewöhnen.
Ja, Bouillabaisse, ne? Sowas habe ich gerade gedacht.
Ja, aber das ist die große Ausnahme. Aber da wäre ich dann aber auch so, da muss eigentlich der Fisch auch vorgebraten sein. Ah, okay. Ne? Also da deswegen. Und das kombiniere ich dann auch gerne. Ne? Also ich liebe das mit Gemüse. Ich mag auch eher so weiße Soße, also sowas mit Wein ablöschen und so. Und dann
Wein geht immer.
Irgendwie ein bisschen, Wein geht immer, genau. Und dann irgendwie mit guten Gewürzen, italienischen Gewürzen. Und dann probiere ich halt einfach. Ne? Und bis das dann alles richtig
ich
schmeckt.
Ich werde dich jetzt schön unterbrechen. Die ganze Zeit über werde ich dich schön unterbrechen. Ja. So Gewürze. Aber ja, heißt, du hast eine Batterie an Gewürzen immer dabei? Oder wie machst du das? Oder kaufst du dir für das Gericht, was du dann irgendwie dir vor der Reise überlegt hast? Oder wie machst du das?
Nein, das habe ich dann tatsächlich dabei. Also die Grundingredienzen habe ich dann dabei. Also so die Gewürze, sowas wie auch ein bisschen scharf, so Paprika, Curry, italienische Kräuter, Basilikum.
Wie transportierst du die?
Pfeffer ist Selbstgänger. Die habe ich immer in so einer Box, ne? Wir haben ja zwei große Alutech-Boxen immer dabei und das eine ist dann eben fürs Equipment und das
andere. Aber hast du denn so spezielle Gewürzbehälter, die du denn extra für die unterwegs machst und nimmst du die von zu Hause mit? Also wie machst du das?
Nee, nehme ich von zu Hause mit. Da bin ich so einfach gestrickt. Das nehme ich mit und das wird dann irgendwie in diesen verschließbaren Tüten hier, die man vom schwedischen Möbelhaus kriegt, da wird das dann schön alles verstaut und dann irgendwie so bereitgelegt, dass das dann auch nicht auskippt oder kaputt geht.
Okay, nächste Frage. Du hast jetzt den Fisch gekauft. Du machst ihn jetzt irgendwie in der Pfanne, sagst Brezin. Also hast du dann irgendwie noch Zwiebeln dabei, Zitrone dabei oder was machst du denn? Also wie gehst du
weiter? Genau, aber das kaufe ich dann zusammen. Das kann, klar, ne? Also ich bin da eher so, dass ich sage, ich habe eine Idee, was wir heute Abend irgendwie kochen und dann kauft man entsprechend dann tagsüber ein. Ne? Also entweder auf dem Markt, wenn man das große Glück hat, man kann irgendwie kommt auf einen Wochenmarkt oder womöglich so einen Fischmarkt, so, das finde ich irre, finde ich super. Ne? Und dann lasse ich mich auch überraschen, da gucke ich auch, ne, was ist dann da, ne, ist das da, keine Ahnung, kriege ich da einen Zander oder kriege ich da irgendwie ein Heilbutt oder ein Kabeljau oder so, und wenn ich dann weiß, der ist dann irgendwie frisch gefangen.
Zander. Aber ich finde das voll geil. Also das, was du gerade machst, ist genau das, wie ich das auch versuche zu machen. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, ein paar Grundnahrungsmittel mitzunehmen, also eine Nudel oder sowas muss ich nicht vor Ort kaufen oder ein bisschen Reis oder ein bisschen irgendwas. Genau. Aber irgendwie alles, was so ein bisschen frisch ist, kaufe ich eigentlich immer vor Ort. Ich finde das irgendwie so auch schön, weil man irgendwie auch so weiß, so was ist hier gerade so Lage, so was ist hier gerade Saison, wie man kommt mit den Verkäufern auch so ein bisschen ins Gespräch und irgendwie, wenn ich da bin, will ich da auch ein bisschen Geld lassen. Also ich finde das immer ganz schön, eigentlich dann auch so frische Sachen von vor Ort zu kaufen. So. Also das geht mir auch genauso.
Ja, genau. Und das Gute ist ja, wenn man sich einig ist, ne? Also wenn du einen Partner hast, Partnerin hast, so, wo du weißt, so, die mag das in der Richtung genauso wie du. Ich finde es immer schwierig, wenn jetzt einer sagt, ich bin absoluter Veganer, und dann muss man sagen, okay, dann machen wir irgendwie einen Tag das, was du magst, das esse ich dann auch. Und das Problem stellt sich jetzt bei meiner Frau und mir, wenn wir jetzt zusammen, das ist ja meist der Fall, wenn wir campen gehen, dann sitzen immer wir beide. Aber wenn ich jetzt mal in den Genuss komme mit ein paar Kumpels oder so, Hat sich bisher noch nicht ergeben, dass da jemand sagte so, ey, ich esse das und das und das gar nicht, so außer ich bin jetzt total allergisch auf, keine Ahnung, Nüsse, ne? Also ich mag nicht, oder ich kann bestimmtes Gemüse nicht oder kann bestimmte Zutaten nicht, also ein Gewürz nicht, da kann man natürlich drauf eingehen und sagen, okay, dann trenne ich das ein bisschen, ne? Mach ich nochmal irgendwie einen Topf Soße oder irgendwie einen Becher Soße, den zweige ich vorher ab oder so und dann, ne, kriegt die große Gruppe dann irgendwie das mit ordentlich Chili dazu oder so, keine Ahnung. Ach, aber das geht schon immer gut.
Also so, auch wenn ich jetzt kein Fleisch esse oder kein, was man irgendwann gelebt hat, irgendwie esse oder so, das heißt es nicht, dass ich es nicht wertschätze, wenn jemand irgendwie so richtig Bock hat und aufgeht in dem, was er macht. Ich liebe das auch zuzugucken manchmal, ne? Wenn du sagst, oh, ich habe hier was gefunden, hier, guck mal hier, meine Gewürze, so talala. Ich freue mich total darüber. Und selbst wenn ich es nicht esse, esse ich die Beilagen halt, stört mich nicht. Ich finde das, ganz toll, wenn jemand das Kochen feiert und irgendwie auch mit frischen Sachen irgendwas macht. Also, also das mit dem Fisch kann ich verstehen. Ich habe das früher immer gerne gegrillt, also egal, wenn ich irgendwie so einen Fisch geholt habe. Also am liebsten gegrillt, bisschen, weiß ich, macht man nicht so, aber mit Alufolie, dass man irgendwie diesen ganzen Sapsch nicht irgendwie in den Grill reinbekommt. Schön Zitrone drauf und irgendwie so ein paar Thymian gerne oder irgendwelche anderen Gewürze drauf.
Ja, einfach nur ein bisschen Salz.
Oh, herrlich. Ja, oder, ja, und gerne ganz viel Knoblauch und das ist super. Also das ist so, ach herrlich, ich habe es immer geliebt. Ja. Was ich gerne mache, ich mag es reduzieren, also erstmal, du hast gerade was Gutes gesagt, wenn man jemanden dabei hat, der das wertschätzt, also das Geile ist, meine Frau findet es eigentlich immer geil, wenn ich koche, weil ich koche und weil ich gerne koche. Und sie freut sich immer über das, was ich koche. Hauptsache, sie muss nicht kochen. Das ist immer das Beste. Das ist immer das Beste. Und ja, ansonsten dieses einfache Kochen, das ist, finde ich, total geil. Gerade wenn ich unterwegs bin, mit wenigen Zutaten irgendwas zu machen. Also das heißt, man kann ja mit fast alles, was man hat, kann man ja vielfältig nutzen. Das heißt, du brätst es, du packst es in Omia, backst es, du schmorst es an, du grillst es oder du, was auch immer, wie du es nutzt. Oder manchmal auch roh. Und dann kannst du da irgendwie dadurch eigentlich mit wenigen Zutaten so viel geile Sachen machen. Und also bei mir ist es eher so, dass ich mir überlege, was kaufst du ein, was lange genug dann irgendwie auch mitgeführt werden kann, was du für möglichst viele Sachen nutzen kannst. Bei mir ist es immer Zwiebel, Tomate, immer eine Gurke, immer Knoblauch, immer eine Zitrone, vielleicht ein bisschen Joghurt oder sowas noch dabei, um irgendwas anzuwenden. Gewürze, wie du gesagt hast, also auch immer dabei, dass ich dann dadurch ein bisschen was reinkriege. Ich liebe es, ein paar Kräuter dabei zu haben. Ich kaufe mir gerne dann auch in den Supermärkten vor Ort irgendwie so einen Topf oder zwei, wo ich dann irgendwie ein bisschen was Frisches nehmen kann. Gerne mal so eine Minze, gerne mal natürlich Basilikum oder sowas, aber am liebsten in Italien einfach ein bisschen Rosmarin, das an jeder Milchkanne wächst. Da hast du immer irgendwas dabei, wo du was machen kannst. Und so eine Pasta zum Beispiel, das ist ja das Geile an den Italienern, die dann irgendwie auch mit wenigen Zutaten irgendwie zaubern können. Und dann guckst du da hin und machst du dann irgendwie auf Knoblauch aus ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl. Und dann hast du schon ein fantastisches Gericht. So, ne? Das ist so, wow, was ist das denn? Also sowas finde ich immer ganz toll. Mit frischen Zutaten versuchen, irgendwas zu machen, weil ich möchte den wenigen Platz, den ich habe unterwegs, nutzen mit also wir hatten über Kaffee schon gesprochen, ne, über sowas, oder dass ich dann irgendwie da meine Batterie mitnehme, dass ich lieber vor Ort für 1-2 Tage was einkaufe und dann lieber auf den nächsten Markt, den nächsten schönen Supermarkt gehe und da dann frisch kaufe. Italien ist geil, aber was ich jetzt festgestellt habe, was die Supermärkte betrifft oder was frische kaufen, ist Frankreich schon noch ein bisschen geiler. Also das hat mir noch einen Tick mehr gefallen. Also wo ich dann einfach allein durch die Auslagen durchs Bummeln durch die Supermärkte inspiriert war, ach, was koche ich denn heute mal? Und zum Thema Wein, genau den passenden Wein findest du da immer. Das ist total, ich liebe das.
Du hast irgendwann ein Luxusproblem. Du weißt gar nicht, du kommst da gar nicht mehr raus. So, ne? Das ist, wie du sagst, das ist mir nirgendwo so aufgefallen wie in Frankreich. Und das ist für die so selbstverständlich. Ja. Ne? Also so, wir haben ja da Familie auch. Und wenn wir da sind, das ist immer ein Overkill und ein Flash, wenn du da irgendwie hinkommst und die frische, alleine die Fischtheke da, die ist irgendwie 15 Meter lang. Da
Käse. In diesem
großen Wahnsinn.
Käse.
Und
Alter, was haben die denn da? Ja. Ich war, meine Frau hat irgendwas mitgenommen, und zwar als wir wieder hier in Deutschland waren und sowas, sagte sie, was sie sich jetzt angeeignet hat, so vom mental, und gesagt hat, so was für sie jetzt ganz wichtig ist. Wenn wir unterwegs sind, wir haben eine Kühlbox dabei, wir haben eine Tischdecke dabei, wir haben ein gutes Geschirr dabei, weil viele Franzosen machen das tatsächlich so, dass sie dann, wenn sie am Rastplatz stehen, an diesen Bänken, dass sie sich hübsch machen. Dass sie die Mittagspause nicht irgendwas auswickeln und irgend so eine blöde Bämme reinbeißen, sondern dass sie sagen so, nö, wenn wir hier schon sitzen, dann machen wir es uns nett. Und das Das haben wir jetzt übernommen. Das finden wir voll geil.
Ja. Ja, ja, ja. Und selbst wenn es kalt ist, ne? Und das verstehen die ja auch, Pfeffer, ne? Also selbst, ne, da gehst du irgendwie in so ein Carrefour irgendwie an die Fischtheke und holst dir da beispielsweise Austern oder Krevetten, die schon fertig sind, irgendwie einen schönen Weißwein dazu und ein Baguette und eine salzige Butter. Boah, Hammer. Mm. Hammer. Also ja. Aber das sind ja schon fast eher so in Anführungsstrichen die Edelsnacks zwischendurch. Aber so, das ist eben, wenn du dann auch richtig bewusst kochen willst, du sagst so, ich mache heute Abend, also da gibt's warm, dann auch das finde ich einfach, das verstehen die Franzosen auf eine unnachahmliche Art, das einfach zu kultivieren.
Ja, absolut. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass so beim Campen man ja bestimmte Dinge macht, die man eigentlich im Alltag auch gerne machen möchte, aber wo die Zeit so ein bisschen nicht dafür da ist. Also was weiß ich, zum Beispiel, dann hatten wir über Spielen und sowas gesprochen. Ich finde das beim Essen machen oder beim Kochen genauso. Also dass man sich da dann das so viel mehr zelebriert. So dass man sagt so, wann wollen wir essen? Man bereitet das viel zu lange und umständlich vor. Man muss irgendwie vielleicht ein Feuer anzünden oder so ein Mist. Und dann schnibbelt man da so mit den blöden Werkzeugen, die man dabei hat. Aber irgendwie ist es geil. Und irgendwie, ich liebe das genau. Auch total. Also das ist
so. Nebenbei hast du schon ein Weinchen offen oder ein Bierchen. Und dann,
das ist ein Teil des Genusses, ne? Das ist irgendwie exakt, so dieses ganze Drumherum ist so ein Teil dieses ganzen Films, den man sich da macht. Und irgendwie nicht nur das Essen dann. Das Essen ist ja der kleinste Teil am Ende des Tages. Also hast du irgendwie so eine Stunde dazugebracht und irgendwie das Essen dauert dann irgendwie zack, zack und es ist vorbei, möglicherweise. Nee, ich liebe das so sehr. Ja. Hast du noch
Camping und Gastronomie eng beieinander.
Hast du noch irgendwas, was du denn sagst? Also klar, Wein haben wir schon gesprochen und wir sind da auch, glaube ich, da ähnlich. Kaffee sind wir, glaube ich, eins. Gutes Essen. Wein finden wir beide, glaube ich, gut. Gutes Bier vielleicht. Kaffee, Wein, ja. Bier, Essen. So, was fehlt noch?
Und auch eben ein gewisser Stil. Du hast es gerade eben schon angesprochen, ne? Die Franzosen, die machen das, ne? Die, selbst wenn die irgendwo an einer Raststätte sind, die holen dann eine Tischdecke raus. Für mich ist das, ich finde, die Tischdecke ist so ein bisschen wie die, so, das ist für mich das Minimum an so auch an Ästhetik. So. Mhm. Ich brauche das. Also ich mag zum Beispiel nicht an so einem schlichten Campingtisch. Irgendwie, selbst wenn du da jetzt sagst, du machst da jetzt irgendwie eine edle Pasta mit einem eiskalten, guten Pinot Grigio, sondern ich finde, es muss ein gewisses Stil haben. So, du kannst gerne im Campingstuhl dann auch sitzen, ja. Du kannst auch gerne meinetwegen in Shorts da sitzen und in Adiletten, aber das so, das obenrum, ja. Das muss stimmen.
Ich bin bei dir, das sollte man sich selber auch wert sein, so finde ich. Ja. Also, dass man dann irgendwie sagt, so, nee, nur weil ich jetzt hier draußen bin, heißt es das nicht, dass ich verloddern soll, das im Gegenteil, sondern dass man irgendwie sagt, so, nee, wir machen uns auch nett. Schöne Lampen an, irgendwie so. Genau. Irgendwann ist meine eigenen Lampen an, aber zuerst so ein paar Lichter tatsächlich an.
Ja. Nee, aber das mir schon, oder ist uns auch ganz wichtig, so, da werden wir, ich glaube, da lachen auch viele ein bisschen drüber, so, ne? So nach dem Motto hier, die Pseudo-Ästheten da, was machen die denn da?
Lass sie lachen, weißt du, ich lache über die Leute, die ich immer sehe, wenn die einen Grill aufbauen, ihren Kotelett da, so einen Nackensteg oder sowas auf dem Grill hauen, so einen Kartoffelsalat aus der Dose essen und dann irgendwie sagen so, ja, geil, schön grillen, campen und grillen, geil. Dann denke ich manchmal, Alter, sag mal, warum seid ihr euch das nicht wert? Irgendwie euch irgendwie auch so ein bisschen gut zu ernähren, es schön zu machen, nicht mit Plastik irgendwie so die ganze Zeit zu beschäftigen, sondern einfach mal auch diese Zeit zu genießen, die ihr habt und einfach mal zu genießen. Also das kann auch kein Genuss sein. Das ist ja wie eine Dose Ravioli irgendwie auslöffeln. Das ist irgendwie, ich kann das nicht verstehen.
Das ist der Offenbarungseid, ne? Also finde ich, oder die Bankrotterklärung, ja.
Also ich glaube, in diesem Moment haben wir viele Hörer verloren.
Ja, kann sein. Aber man muss auch mal ehrlich sein dürfen.
Du sag mal, ich habe jetzt irgendwie, wir hatten ja nochmal ganz kurz so gesagt, so, dass wir noch ein bisschen was reinbringen wollten, also ein Tipp, ne? So, weil irgendwie so Genuss gehört für mich auch noch ein bisschen dazu. Für mich gehört Musik zum Beispiel dazu, für mich gehört irgendwie auch so ein bisschen irgendwie guten Klang, schöne Beleuchtung oder sowas, aber auch für mich, ja. Im Urlaub oder beim Reisen lese ich auch wieder mehr als normalerweise. Ich irgendwie, es ist bekloppt, dadurch, dass es irgendwie diese Smartphones dieser Welt gibt, hänge ich viel zu viel am Screen und ich versuche das irgendwie, wenn ich unterwegs bin, zu vermeiden. Und dann will ich mal wieder ein Buch in die Hand nehmen, ein bisschen blättern. Und da hatten wir beide ja gesagt, so vielleicht irgendwie so ein kleiner Lesetipp nochmal mit. Und ich habe ein ganz lustiges Buch gefunden, das wollte ich dir mal ganz kurz vorstellen, das ist irgendwie ganz witzig. Mhm. Das heißt Dr. No. Ich weiß nicht, sagt dir der Name was?
Dr. No. Naja, klar. Also Dr. No verbinde ich natürlich irgendwie mit James Bond, aber so. Da bin ich natürlich auch wieder sehr einfach gestrickt. Ist mir schon klar. Das ist bestimmt.
Das ist gewollt. das gewollt.
Okay.
Percival Everett heißt er, das ist auch ein Pulitzer-Preisträger. Mhm. Der hat irgendwie mehrere wirklich fantastische Bücher geschrieben. Eins zum Beispiel, da hat er über Tom Sawyer und Huckleberry Finn geschrieben, beziehungsweise eher über Huckleberry Finn, und zwar über den Freund, den mit dem Huckleberry Finn unterwegs war, Tom. Mhm. Nee, nicht, wie hieß der Tom? Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Nicht Tom Sawyer, wie hieß nochmal der Freund von, okay. von Jim. Jim, genau, Jim. Der Freund, der Sklavenfreund von ihm. Der Roman heißt James, und weil Jim ist nämlich einer der intelligentesten Menschen auf dieser ganzen Reise, und nur immer, wenn er mit Weißen zusammen ist, aus vielerlei Gründen, redet er in dieser komischen Sprache, die nur ein paar Vokale kennt. Und wenn er aber irgendwie alleine für sich ist oder mit seinen Leuten zusammen ist, dann redet er irgendwie, als ob er den nächsten Nobelpreis gewinnen will. Super lustig, super cool. Und er betrachtet eben halt aus der Perspektive von Jim oder James irgendwie diese ganze Szenerie und schlägt sich manchmal die Hände über den Kopf, wie dumm die von sich selbst dargestellten Herren der Welt irgendwie agieren. Sehr, sehr gut. Aber Dr. No, darüber rede ich. Dr. No von Percival Everett, ein fantastisches Buch, geht darum, dass irgendwie so ein Mathematiker, der irgendwie sich mit dem Nichts beschäftigt, im wahrsten Sinne des Wortes, er erforscht das Nichts. Das Nichts, das alles verschlingt, das Nichts, das nicht da ist und dann dadurch doch da ist und bla 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 bla. Und der hat irgendwie so einen Superreichen kennengelernt und der will der Superbösewicht werden, hat er sich vorgenommen. Ich will der Superbösewicht werden und braucht dafür die Hilfe von diesem Professor. Und das ist so witzig, so gut geschrieben, so gut betrachtet. Das heißt, du hast irgendwie so einen super Schurken, also Dr. No, und du hast irgendwie eine Geschichte, du hast irgendwie etwas, was du so noch nicht gehört hast. Es macht einen Heidenspaß, dieser Sprachwitz da drin. Man hat so gleich Bilder im Kopf, wenn man das sieht. Und vor allem, wenn sich erwachsene Menschen übers Nichts unterhalten, also was wir jetzt gerade auch manchmal machen, wo wir reden stundenlang, ohne was zu sagen. Aber da ist das Nichts tatsächlich nicht nichts. Und das ist total witzig. Also klingt, glaube ich, ein bisschen Meta, aber es ist so gut. Ich verlinke das mal. Ich packe das mal in die Shownotes rein, dann kann man vielleicht mal selber so eine Leseprobe sich angucken. Das ist wirklich eine Empfehlung. Also es macht Riesenspaß.
Könnte was für mich sein. Ich muss ja sagen, ich bin ein totaler Bücherbanause. Ich weiß es auch nicht, warum. Eigentlich finde ich Lesen total spannend. Ich lese unglaublich viel, auch so im Netz und auch Hintergrundinfos. Ich liebe so Stories, so ob das jetzt Süddeutsche Magazin ist oder so. Also so alles. Das muss aber immer irgendwie so ein, ich bin nicht so ein Romanleser. Mhm. Noch nicht.
Ja, auf der Kurzstrecke eigentlich.
Na, genau, ich bin so ein typischer Kurzstreckentyp und auch früher ganz schlimm, ich war so der König der Königserläuterung. Ne? Also ich habe auch betrogen, wo es nur geht in der Schule, ich habe nie die Romane gelesen, ich habe immer Königserläuterungen mir rangeholt. Ja, jetzt darf ich sagen, ich glaube die wenigsten Lehrer werden es hören hier von mir. Aber das ist, eigentlich ist das ganz schlimm. Ich weiß das. Ich wollte eigentlich immer einen Zugang zu finden, weil alleine meine Mutter hat mal, ich kenne kaum einen beleseneren Menschen als meine Mutter. Die hat irgendwie 5000 Bücher in ihrem Haus. Und ich habe nicht eines davon gelesen. Ich habe immer gesagt, irgendwann fängst du mal an, und was sie mir alles vorgeschlagen hat, ob das Hemingway ist. Und ich habe aber eigentlich immer die Sekundärliteratur, dann, wenn überhaupt, dann immer so. Also immer so ein bisschen das Fachbuch dazu eigentlich immer. Das hat mich immer mehr gereizt. So. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal den Klick auch mal kriege, zu sagen, ich wage mich jetzt also mal so an so ein Buch. Also klar habe ich schon mal auch mal einen richtigen Roman gelesen, aber eigentlich eher so Schund. Ne? Also nichts wirklich Hochtrabendes.
Die Frage ist, wer beurteilt, was Schund ist und was kein Schund ist. Also ich glaube, solange es dich unterhält, irgendwie den Kopf ein bisschen öffnet, dich in andere Welten entführt, mein Gott,
klar. Also so in Ordnung. Ja, also so Belletristik, ne, was man dann, wenn man das so schön färben will, so, ne. Aber was ich halt auch klasse finde, und das vielleicht nochmal so ein bisschen zu meiner Ehrenrettung, ich liebe es, da, wo ich hinfahre, in die Gegenden, mir sozusagen dann so in Anführungsstrichen so Reiseführer mitzunehmen, ne, ob das jetzt so diese Marco Polo Geschichten sind, weil ich es einfach total klasse finde. Und das vielleicht auch nochmal so als kleinen Brückenschlag zu dem, was wir beim letzten Mal hatten, bei schlechtem Wetter, dass für die nächsten Tage, wenn es dann wieder gut wird, dass du dir dann irgendwie so historische oder kulturelle Sehenswürdigkeiten dir dann irgendwie nochmal anguckst, auch was du vorher nicht geschafft hast, ne, bei der Planung deiner Reise. Wenn du sagst, ne, ich will da und da hin, und du hast dann nochmal Zeit und sagst, Mensch, was ist eigentlich hier das Besondere an der Umgebung? Und da finde ich es halt klasse eigentlich, wenn man da nochmal in so einen Reiseführer gucken kann. und dann so sich einfach nochmal so ein bisschen Inspiration, ein bisschen Tipps holen kann. Und da kann ich mich auch drin verlieren. So, ne? Mhm. Und dann sehe ich irgendein Stichwort und dann gucke ich irgendwie bei Wikipedia oder Google das Ganze und da so, ne, so verliere ich mich dann irgendwie auch in der Online-Lektüre, auch wenn ich natürlich weiß, das ist nicht das Gleiche, als jetzt bei einem bestimmten Thema, bei einem bestimmten Buch beizubleiben und zu sagen, das lese ich jetzt mal, das nehme ich mir mal für einen Urlaub vor. So, und nehme nichts anderes mit.
Mhm. Interessant, weil ich habe mit Reiseführern abgeschlossen. Ich finde das meistens irgendwie nicht so geil für mich, weil das ist so, genau wie wir das ja auch machen. Wir stellen einen Campingplatz vor, machen wir auch gleich noch einen und sowas, aber das heißt, das mache ich aus meiner Warte. Das heißt, ich gucke, wie ich das finde. Das heißt, da steht irgendwie ein Tipp, geht da hin, guck dir diese Kirche an, guck dir dieses Museum an, guck dir das Restaurant an, aber weiß ich, ob mir das wirklich gefällt oder nicht, keine Ahnung, weil das sind ja meistens sehr sachlich geschriebene Reiseführer auch so. Hier gibt's den beste Croissant Südfrankreichs, ja super, fahre ich hin, ich mag keinen Croissant oder ich mag lieber irgendwie dat oder sowas. Ne? Also, nee, Reiseführer finde ich doof, was ich aber toll finde, ist Reisegeschichten oder Reisereportagen oder irgendwie Leute, die dann ihren Weg beschreiben, also wo du dann vielleicht ein bisschen mitreisen kannst, wenn die erzählen und wo ich mich dann in diese Person hineindenken kann und dann dadurch ein Gefühl bekommen, würde ich das genauso machen oder würde ich es anders machen? Und selbst wenn ich es anders machen würde, finde ich es spannend, wie er es macht. So, das finde ich besser als eine reine Tippgeschichte, so die aneinandergereiht ist. Geh dahin, mach das und hier sind die besten 10 Tipps für. Interessiert mich meistens nicht. Aber ich finde das total interessant.
Nee, aber ich finde genau sowas, dass du hast da auch in Anführungsstrichen völlig recht. Ich, also, ne, wobei ich auch finde, da gibt's kein richtig oder falsch. Ich bin da auch nicht unkritisch, ne? Also deswegen, wenn ich jetzt so ein, da, ne, ich aber das ist sozusagen, ich nehme das eher als Inspiration, so, ne, manchmal so ein Reiseführer und gehe dann sozusagen den Schritt weiter und recherchiere dann dazu, ne? Und dann weiß ich auch relativ schnell, ob sich das für mich lohnt oder nicht. So, ne? Ich bin dann auch, also ich strenge mich da auch selber ein bisschen an, bin dann nicht nur so reiner, oh ja, muss man unbedingt machen, ist ja, ganz toll, sondern ich gucke dann und hinterfrage dann schon, das bringt ja auch so ein bisschen unser Job mit sich, ne? Nicht alles für bare Münze zu nehmen, ja, und so unreflektiert, so, oh, das kann, aber ich weiß genau, was du meinst und deswegen bin ich da auch manchmal bei so Reisestories, die manchmal total spannend sein können und man verliert sich dann da drin und ja.
Da noch mal ein Tipp vielleicht für
sehr
dich.
Sehr nah bei dir.
Ja. Und vielleicht noch mal ein Tipp für dich, weil können wir das mal zusammenbringen. Das heißt also, Mark Twain ist ja der Serienbegriff. Hatten wir schon, Tom Sawyer, Huckleberry Finn und so. Und der hat früher auch Reisereportagen geschrieben. Und der ist auch in Europa unterwegs gewesen damals, und zu einer Zeit, wo es kein Internet gab, wo es eben halt noch Pferdekutschen und sowas unterwegs war. Und das heißt, sein Reisen war langsamer. Er hat einen Blick tatsächlich auch auf Europa geworfen, was total spannend war. Also wie waren die Begegnungen für so einen Typen, der dann irgendwie Englisch spricht und bla bla bla. Total super. Also ich glaube, das könnte dir gefallen, weil du auch so ein bisschen so ein klassischer Denker bist, so wie du dann irgendwie so Sachen zusammenführst. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Ist sehr schön geschrieben. Der ist sehr witzig. Durch seinen Blick habe ich einen anderen Blick nochmal auf meine eigene Gegend sozusagen. Total witzig. Immer noch hochaktuell, glaube ich, so wie die ganzen verschiedenen Länder so funktionieren, also die bei uns in der Nachbarschaft liegen. Gefällt mir super. Schicke ich dir auch gerne mal einen Link oder sowas zu so einem Tipp oder sowas. Also Mark Twain ist immer eine Empfehlung, kann man machen. Das ist nicht nur Kinderliteratur, der hat echt tolle Sachen geschrieben.
Das glaube ich, ja. Witzigerweise, ich bin ja so, ich habe mir gedacht, wenn ich mal anfange, mich so richtig auch mit Weltliteratur zu beschäftigen, dann wird es irgendwie Ernest Hemingway, weil ich so auch finde, der ist so, der polarisiert auch so. Ich finde, das war jetzt auch nicht nur so ein Typ, wo du sagst, boah, der war so ein ganz toller. Ich glaube, der war auch ein ganz schöner Arsch. So, aber er war natürlich ein begnadeter Schriftsteller. Irgendwie auch, ne, ob das jetzt der alte Mann und das Meer, aber so, ne, die Art und Weise, wie der so auf die Welt geschaut hat, das finde ich. Ja, genau, das war ja eigentlich auch wie so ein moderner Marco Polo, ne? Und
ja.
Und das,
der war ja auch damals bei Franco in Spanien, der hat ja in Madrid auch irgendwie eine ganze Weile gelebt und hat irgendwie mit dieser ganzen Geschichte hat er sich auf eine Seite geschlagen und so, das ist auch ganz spannend, also irgendwie und dann trotzdem so eine sehr so ein Blick in die Menschen hinein und irgendwie da hat er auch seine Geschichten gemacht, also auch richtig toll. Ein Lebemann dazu, was ich immer sehr sympathisch finde, das heißt also kein Kostverächter. Nein, also der hat nicht nur theoretisch erzählt, der weiß, wovon er erzählt hat, das ist super, sehr gut.
Ja.
Oh mein Gott, also wollen wir mal einen Literaturpodcast machen? Nein, machen wir nicht. Wir wollen ja über Campen reden. Und wo liest man am besten auf der einsamen Insel? Also wo nimmt man seine Bücher mit hin? Also welche 10 Bücher nimmst du mit, wenn du in der Palme sitzt? Mein Problem ist, da wo ich euch jetzt hin führe, gibt es keine Palmen, es sei denn auf einem Plakat oder sowas. Wir fahren nämlich auf die Insel Föhr, das ist irgendwie an der Nordseeküste, das heißt, das ist unterhalb von Sylt, das ist irgendwie eine kleine Insel, da gibt es eine ganze Menge Inseln, gibt es noch Amrum und was weiß ich nicht alles. Und das ist ganz schön, das ist eine wirklich ganz niedliche Insel. Vík of Föhr kennt man vielleicht, das ist die Hauptstadt dort. Hauptstadt. Das ist so ein großer Boulevard, würde ich mal sagen. Eine kleine Flaniermeile mit vielen Fresstempeln und ein paar Hotels und sowas. Sehr hübsch gelegen, schöner Blick aufs Wasser. Und die Insel liegt im Wattenmeer. Das heißt also, man ist da sehr, sehr von den Gezeiten abhängig. Man bekommt das mit, wenn Ebbe ist. Man bekommt mit, wenn Flut ist, weil tatsächlich dann, wenn Ebbe ist, dann fahren da keine Boote und keine Schiffe mehr. Geht nicht. Und das Schöne ist, dass diese Insel ist eben halt nur, weil es eine Insel ist, da gibt es keine Brücke, keine andere Möglichkeit, nur mit einer Fähre zu erreichen ist. Auf dieser kleinen Insel gibt es eben halt auch einen ganz interessanten Stellplatz, einen Campingplatz. Und ich war da vor ein paar Jahren mal, da hatten die gerade aufgemacht. Und da gab es dann, warte mal, ich muss dir das auch wieder schicken, da gab es irgendwie 15 Plätze. Inzwischen sind es, glaube ich, fast 50 Plätze. Sehr schön gelegen, direkt am Meer. Das heißt also von dort aus, wo ist denn hier die Möglichkeit, dir was zu schicken? Ach, da. Direkt am Meer. Das heißt, man hat von vielen Plätzen aus einen guten Platz, um alles irgendwie zu sehen, das Wasser zu sehen, grüne Felder zu sehen und sowas. Es ist ein bisschen von Vík entfernt, aber es ist sehr, sehr aufgeräumt, würde ich mal nennen. Es ist jetzt kein Postkartenmotiv, sage ich mal, wenn man diesen Platz sich anguckt. Das ist sehr, sehr deutsch, sehr aufgeräumt, sehr gerade. Es ist zum Beispiel auch eine ganz klare Regel, wenn man sich auf diesen Platz hinstellt, wie man sich hinzustellen hat. Das bedeutet, da ist ein Schotterplatz, da stellt man sich rauf, daneben ist ein Rasenplatz, da bitte kein Zelt mit Boden hinstellen, damit der Rasen bleibt. Also die Regeln sind klar. Aber was ganz schön ist, ist die Lage. Und was auch ganz schön ist, die Betreiber sind nett. Du hast da irgendwie wirklich alles, was du brauchst. Ein gutes Sanitärhaus. Du hast irgendwie sogar so ein Online-Check-In. Du kannst dir da reservieren. First come, first serve. Das heißt also, wenn du sagst, irgendwie, ich möchte am Meer stehen, du kannst es nicht vorreservieren. Du kannst da aber irgendwie, wenn du angekommen bist, warten, dass der Nachbar verschwindet. Und dann kannst du auch nochmal tauschen währenddessen. Das heißt, es geht alles. Ich mag den Platz total gerne. Und vor allem das Witzige ist eben, du bist auf einer Insel, du bist abgeschieden. Und das ist nicht Sylt, das ist nicht Norderney, das ist schon eine ganz spezielle Insel. Ne? Alles ein bisschen langsamer, ein bisschen netter, ein bisschen ruhiger. Und eher sowas für Leute, die das spazieren gehen mögen, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, die dann mal vielleicht nach Vík fahren, um dann Eis zu essen oder zu essen, aber bei ihrem Wagen sitzen bleiben wollen und die Nordseeluft genießen. Ich fand das total cool. Vor allen Dingen fand ich das geil, mit der Fähre rüberzufahren damals. Mhm. Und das ist so eine Fähre, die heißt WDR. Das ist ja, die.
Ich habe schon gesehen.
das ist so eine Insel, die so eine Fähre, die dann irgendwie mehrmals am Tag fährt. Und ich habe mal geguckt. Das ist
doch die, auf der Habeck auch war, ne? Als die aufgebrachten, die
ja.
aufgebrachten Landwirte ihn da irgendwie aufgelauert haben.
Da sagst du was. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Das passiert nicht regelmäßig. Das heißt, man kann da auch also ohne Probleme darüber fahren, ohne dann Angst zu haben, dass man gleich von irgendwelchen Landwirten erwartet wird. Man fährt nach Dagebühl. Und Dagebühl ist so zwischen Husum, Flensburg und Tondern. Das ist irgendwie relativ dicht an der dänischen Grenze. Das ist relativ weit im Norden an der Küste, nicht weit von der dänischen Grenze entfernt, um das mal genau zu sagen. Von dort fahren auch mehrere Fähren, eine eben halt auch nach Föhr. Man kann dann dort auch mit der Fähre nach Amrum weiterfahren. Es gibt auch so Kombi-Tickets, aber wenn du jetzt mit dem Wohnmobil hinfahren würdest, ich habe mal eingegeben 6 Meter Länge, dann kostet das für Hin- und Zurückfahrt 150 Euro in der Hauptsaison. So, das ist jetzt kein Superschnapper, aber eben, man muss sich überlegen, da fährt so eine Fähre rüber mit sehr viel Spritverbrauch und also für 3 Tage wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen. Aber wenn man sagt, mal für eine Woche oder für 2 oder man macht das mit einem Kombi-Ticket, man möchte nochmal nach Amrum rüber oder sowas, dann lohnt sich das schon, dann ist es auch nicht viel mehr als diese 150 Euro. Wie so ein Postboot, ne? Die dann irgendwie von Insel zu Insel fahren, so muss man sich das ein bisschen vorstellen oftmals. Dann kommt man darüber drüben an, ist dann gleich bei Vík, kann dann irgendwie auch noch ein bisschen einkaufen. Da gibt es auch Supermärkte, ganz normal, und kann dann dort sich dann auf diesen Wohnmobilstellplatz hinstellen. Ich mochte das. Also ich mag dieses Inselflair gerne. Ich finde es auch manchmal diese Behäbigkeit, ja, so ein bisschen noch von der Mentalität, so dieses, wenn die Tagestouristen sich wieder verpieseln und irgendwie so aufs Festland fahren und du dann ja unter deinesgleichen bist mit den Insulanern zusammen. ich mag die Stimmung total gerne. Ich finde das total schön. Da brauche ich jetzt nicht kein, brauche ich auch keinen fancy Campingplatz oder da brauche ich nichts. Ich möchte ja dann auch gar nicht irgendwie so Party und Unterhaltung und ein Animationsprogramm. Ich brauche auch kein super Bistro mit irgendwie den besten Gerichten aus der Großstadt, sondern ich mag da diesen einfachen Teller, ich mag den einfachen Salat, ich mag einen einfachen Kaffee aus der Filtermaschine. Finde ich super. So, und das hast du da alles, also nicht auf dem Campingplatz, da musst du dich selbst versorgen, aber eben halt in der Stadt und ich mag das gerne da. Total schön. Gute Luft.
Der Platz sieht auch irgendwie so ganz hübsch aus, so irgendwie nicht weit vom Wasser weg, aber eben so ganz windgeschützt, ne? Alles so von Bäumen, von Knickbäumen umgeben und auch relativ großzügig wirkt es hier auf dem Foto, ist so großzügig angelegt. Du bist nicht so, dass du, wenn du die Tür aufmachst, gleich dem Nachbarn irgendwie ins Vorzelt fällst, sondern
das stimmt, ist auch so, du hast genug Platz tatsächlich.
Echt ganz, ganz, ja. Und ich mag ja dann auch so gewisse Regeln, ne? Also auch wenn du sagst, ne, das ist so deutsch, ne? Also so Vorzelt ohne Bodenplane und so. Das ist, aber man kann sich das vorstellen, aber ich muss auch sagen, ich mag das manchmal, weil das so.
Ey, das ich mache mich da gerne drüber lustig, und, ne? Aber wenn du ja, weißt, genau, woran du bist, ist es eigentlich manchmal auch gar nicht so verkehrt. So.
Ich finde das, find das gut.
Ja, und vor allen Dingen muss man Regeln kennen, um sie brechen zu können. Also ich finde das ja, also das ist, ich habe jetzt, was die Preise betrifft, ist es auch okay, finde ich. Das ist in Ordnung. Mhm. Du zahlst für deinen Wagen 29 Euro die Nacht. Also bis zu drei Personen können dabei sein. Ja. Kurtaxe ist da fällig, wie überall in der Nordsee, 3,50 pro Nase. Und alles andere kostet extra. Das heißt also Hund kostet extra, Strom kostet extra, Dusche kostet extra, aber das ist verhältnismäßig okay. Und wenn man seine eigenen Sachen dabei hat oder sowas, dann, also wie gesagt, also da bleibst du dann auch, also fährst auf die Insel, da suchst du auch keinen anderen Platz. Und dann muss man halt das ein bisschen mit einkalkulieren. Aber von in der Hochsaison 29 Euro, da habe ich schon andere Plätze gesehen, die dann direkt am Meer liegen, wo du fast das Doppelte bezahlst. Also das ist alles.
Ja. Finde ich auch. Also das war auch das, was mir als erstes gleich irgendwie positiv auffiel. Und was ich ganz witzig finde, so bis 9. November ne, geht da die Saison. Also da kann man nochmal so als Hartgesottener nochmal wirklich so in den Herbststurm, ne? Man sagt, ich will es nochmal richtig wissen.
Toll. Ja. Das ist toll. Du hast dann irgendwie wirklich das Nordsee. Also, ich meine, vielleicht können das irgendwie einige Leute nicht nachvollziehen, aber wir sind ja nun mal aus dem Norden, ne? Und dann hast du eine gute Regenjoppe an, hast einen Schal um, vielleicht noch irgendwas vor das Gesicht gemacht, damit der Wind, dieser salzige Wind dich nicht kaputt macht oder sowas. Und dann gehst du halt mit deinen Hunden spazieren, ne? Du musst da halt raus. Es gibt nichts Besseres. Also, das ist schon fantastisch.
Absolut. Ja, sehr schön. Schöner Tipp. Freue ich mich drauf. Bin ich jetzt schon ganz heiß.
Ja, also, man muss da hin. Ne? Der Weg, also Insel ist immer noch mal so ein Schritt mehr, wo man nicht einfach mal spontan das macht. So, oh, wo fahren wir hin? Dann lass uns mal nach Föhr fahren. Aber wenn man sagt, so, ich möchte Nordsee-Feeling haben und ich habe keinen Bock auf dieses teure Sylt und ich möchte auch nicht nach Norderney, wo dann eben halt auch schon der Kaffee irgendwie 8 Euro kostet oder sowas. So mal ein bisschen bodenständiger, so ein bisschen hemdsärmeliger für ist, finde ich, die Insel der Wahl.
Wir fahren nach Föhr. Sehr gut.
So sieht's aus. Sag mal, jetzt haben wir schon wieder uns irgendwie den Mund fusselig gequatscht. Ich glaube, du hast doch einen Blumenkohl schon am Ohr, was ich dir gerade erzählt habe, wie alles so.
Alles fein. Ich bin fein. Also, aber wir wollen auch unsere Hörer ja jetzt nicht überstrapazieren. So, ne? Die sollen ja auch selber ein bisschen was tun, sollen mal auf die Seite gehen, sollen sich den angucken und sollen auch gerne ihre Kommentare abgeben, ne? Zu dem, was wir hier so verzapfen, was wir hier so anbieten. Und ich bin sehr gespannt.
Genau, da gibt's Möglichkeiten. Wir haben eine Seite www.camperman.de. Da kann man uns irgendwie erreichen. Da gibt's auch eine E-Mail-Adresse, die da kommuniziert ist. Wir haben einen Instagram-Account, der ist The Camperman mit E am Ende. Und was richtig geil ist, ihr könnt uns auch folgen. Und zwar, wenn ihr dann irgendwie bei eurem Podcast-Player der Wahl mal reinschaut, da gibt's die Möglichkeit, hier ein Pluszeichen, Herz, was auch immer. Dann bekommt ihr die neue Folge, die jeden Donnerstag rauskommt, schon um Mitternacht reingespült. Also von daher, ihr seid dann die Ersten. Also solltet ihr jetzt drücken. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Suchen, viel Spaß beim Campen, viel Spaß beim Inselurlaub, viel Spaß beim Lesen, beim Kaffeetrinken, beim Genießen. Genau, eine gute Zeit.
Das wünsche ich euch auch. Macht's ganz gut. Ciao und tschüss und bis bald. Und vielen Dank, Gerd. Hat Spaß gemacht, wie immer.
Tschüss, tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.